So, ich komme dann noch ein bisschen führen. Vor ein bisschen mehr als 6 Jahren sind Zina und ich in einem Einsatz gewesen, und zwar in Uganda. Und jedes Mal, wenn ich das sage, merke ich, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Und dort sind wir so an verschiedenen Orten ein bisschen unterwegs gewesen und haben Verschiedenes gesehen. Und eines von diesen Dörfern, zumindest im Nichts, ist das Dorf da gewesen. Und zwar ist das Ishongororo. Oder wie unsere englischsprachigen Freunde sagen würden, Ishongororo. Aber es ist Ishongororo. Und alle, die schon mal auf so einem Einsatz waren, die wissen, man erfährt meistens am Abend vorher, was man am nächsten Tag macht. Wenn es gut läuft, dann vielleicht 2 Tage vorher. Aber es ist alles relativ spontan. Und am einen Abend ist dann unser Übersetzer, das war ein Lokaler, der ein paar Wochen mit uns unterwegs war, zu uns gekommen und er hat gesagt, wir können am nächsten Tag zu einer Graduation, also zu einer Diplomfeier oder zu einer Abschlussfeier. Wir sind von der Schule eingeladen worden und sie haben gefragt, ob jemand von uns auch predigen will. Und dann war immer zuerst ein bisschen unangenehme Stille gewesen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, mol, ich würde das eigentlich machen. Und dann habe ich mich an die Vorbereitungen gemacht und habe mich angefangen, so richtig zu freuen, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich so eine coole Möglichkeit. So viele junge Leute, junge Erwachsene, die so gerade vor dem Berufseinstieg stehen. Das ist doch cool, um die ermutigen und um ihnen zu sagen, hey, es lohnt sich so, um auf Gott zu vertrauen. Probieren nicht, irgendwie Leute zu beeindrucken oder was auch immer, sondern tun das, was Gott vor euch herleitet und so weiter. Und denkt, yes, richtig gut, ich war richtig motiviert. Und dann am nächsten Tag sind wir zuerst natürlich ein paar Stunden früh parat gewesen, weil es ist ja Uganda. Wir haben ein paar Stunden gewartet und als wir dann endlich abgeholt worden sind, sind wir nicht direkt zur Schule, wie man vielleicht erwarten würde, so als Schweizer, sondern man hat zuerst noch einen Umzug gemacht durch das ganze Dorf mit mehr oder weniger guter Musik und sehr viel Jubeln und Tanzen und so weiter, weil sie wollten im Dorf zeigen, hey, es ist super, um in die Schule zu gehen, machen das auch. So. Und dann sind wir dann langsam zu dieser Schule gekommen und ich habe so etwas erwartet. Ich habe mich gefreut, um an einer Abschlussrede zu jungen Erwachsenen zu reden. Dann sind wir dort angekommen bei dieser Schule und ich habe eine ganze Horde 6-Jährige gesehen. Und zuerst habe ich mich gefragt, wo all diese Leute bleiben. Und langsam hat es so angefangen, mir zu dämmern, was passiert ist. Und zwar ist irgendwie in der Übersetzung verloren gegangen, dass es kein Abschlussfeier von einer Oberstufe ist, sondern Preschool. Also es war ein Kindergartenabschluss gewesen. Und jetzt bin ich da gestanden, als der Prediger vom Tag, der extra eingeladen worden ist, mit einer Predigt für junge Erwachsene. Mit einem Publikum lauter 6-Jährige. Das heisst, ich bin eigentlich absolut parat gewesen, für das, was ich hätte sollen machen, aber eben für die falsche Aufgabe, weil ich den Auftrag nicht richtig verstanden habe. Und am Donnerstag haben wir Auffahrt gefeiert und dort geht es unter anderem eben auch um einen Auftrag. Und zwar auch, voilà, falsche Reihenfolge. Das tun wir jetzt einfach streichen, als ob das nicht passiert wäre. Es geht dort auch um einen Auftrag, also eigentlich um den Auftrag von Auffahrt oder Auffahrtsauftrag, wenn man ein bisschen einen Zungenbrecher möchte haben und so. Und um den richtig zu verstehen, dort müssen wir eben auch schauen, was genau gesagt wird. Weil sonst passiert auf einmal das Gleiche wie bei mir mit diesen 6-jährigen Kind, dass wir für alle möglichen Aufträge vorbereitet sein können, aber nicht für den richtigen. Und darum werden wir heute anschauen, um was geht es eigentlich in diesem Auftrag. Wir schauen heute 2 Bibelstellen an, was um das geht. Und zwar die erste, das ist Apostelgeschichte 1. Dort, wo es um Auffahrt geht, und dann Matthäus 28, der auch sehr eng mit dem verbunden ist. Du bist vielleicht in der Ferien die letzten paar Tage oder Wochen und du denkst, du hast aufregende Tage gehabt. Aber verglichen mit den paar Wochen, die die Jünger hatten vor Auffahrt, das waren richtig aufregende Tage. Sie sind zuerst mit Jesus auf Jerusalem eingeritten und sie haben gedacht, das ist jetzt der Anfang des grossen Triumphs. Und nur ein paar Tage später mussten sie sehen, wie sich eigentlich die ganze Stadt gegen Jesus wendet und ihn auspeitschend, ihn verspottend und schlussendlich sogar kreuzigend und tötend. Also der absolute Albtraum von dem, was passieren konnte. Und ein paar Tage später ist aber Jesus auf einmal wieder da. Er ist auferstanden und er zeigt sich diesen Jüngern immer wieder über 40 Tage und er erklärt ihnen, was alles in der Bibel auf ihn herdeutet und wie das alles zusammen funktioniert und so. Und das ist eine Zeit, in der ich unglaublich gerne mit dabei gewesen wäre. Und jetzt kommen wir zum letzten Mal, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Und das lesen wir jetzt aus der Apostelgeschichte 1, 6 bis 11. Deshalb fragten sie, die Apostel, ihn, Jesus, bei nächster Gelegenheit: Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte: Die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das ist der Haupttext, den wir heute anschauen. Und in dem Text gibt es drei zentrale Aussagen, die gemacht werden, und die werden wir uns heute anschauen. Und zwar sind das eine Korrektur, ein Auftrag und ein Versprechen, die in dem Text vorkommen. Die schauen wir an. Korrektur, Auftrag und Versprechen. Wir fangen mit der Korrektur an. Ah, da wäre die Folie gewesen, die ich gebraucht hätte. Voilà. Korrektur. Wir lesen also, dass Jesus von den Jüngern gefragt worden ist: Herr, wirst du jetzt das Reich von Israel wiederherstellen? Und für uns ist das ganz eine komische Frage. Wir denken, ja, das ist doch offensichtlich, dass er das nicht gemacht hat, weil der Heilige Geist nicht mehr kommen und so. Das haben sie alles nicht gewusst. Und wir sind so ein bisschen in der Versuchung vielleicht zum Denken, ja, das ist doch eine dumme Frage, die sie da eigentlich stellen. Aber das ist eigentlich gar nicht. Es ist sogar sehr, sehr verständlich. Weil erstens haben wir gerade gesehen, was sie alles erlebt haben in den letzten paar Wochen. Da finde ich es durchaus verständlich, dass sie noch nicht ganz alles haben können einordnen, was es bedeutet. Und zweitens, wir müssen uns daran erinnern, dass niemand von den Leuten, die in dieser Geschichte vorkommt, sich selber schon als Christ beschrieben hätte. In einer, sprich, eine andere Religion als das Judentum. Sie waren alles Juden gewesen. Und im Juden ist der Messias, der König, der kommen wird, der Gerechtigkeit herstellen wird, der eben das Reich Israel wiederherstellen wird, das ist ganz, ganz eine zentrale Figur gewesen. Und darum ist es für sie sehr wichtig gewesen, zu wissen, passiert das jetzt? Weil ihr ganzer Auftrag ist von dem abhängig gewesen, was sie jetzt machen müssen. Kommt jetzt das Reich oder kommt es noch nicht? Weil sie haben gemerkt, man kann Jesus nicht unbedingt immer ganz leicht verstehen. Darum haben sie nachgefragt. Also eigentlich sehr, sehr gut. Und Jesus korrigiert sie aber eigentlich in dem Sinne. Er sagt nicht, dass es dumm wäre, um die Frage zu stellen oder so. Er sagt auch nicht, dass er das nie machen wird. Sondern was er sagt, ist: Hey, ihr müsst das nicht wissen. Und nachher kommt ein anderer Auftrag, den er für sie hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Wir können super Ideen haben und sogar super Anliegen, aber es ist nicht alles der Auftrag, den Jesus für uns bereit hat. Weil es kann den Fokus ablenken. Und was Jesus da macht, ist genau das. Er tut den Fokus der Jünger zurück auf das, was jetzt für sie zählt. Er wird das Reich aufrichten, das wissen wir, aber sie müssen nicht darüber diskutieren, wann genau wird das passieren und wie wird das passieren, sondern sie haben einen Auftrag zu tun. Und ihr kennt wahrscheinlich so Geschichten. Das ist nicht so ein schönes Kapitel von der ganzen christlichen Geschichte, dass es immer wieder Christen gegeben hat, zum Teil ganze Gemeinden, zum Teil einzelne Personen, die sich so darauf verkopft haben, um herauszufinden, wann kommt das Reich und wie kommt es und was genau passiert und so, dass sie völlig den Auftrag aus den Augen verloren haben eigentlich. Und das darf uns nicht passieren, das sagt auch er ihnen da. Dann ist die Frage, okay, was ist denn ihr Auftrag? Und das sagt er ihnen. Wir schauen Vers 7 und 8 an. Er sagt dort: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also Jesus sagt da, hey, ihr müsst nicht wissen, wann die Zeit genau ist. Aber der andere Aspekt, der da drin ist, der ist extrem wichtig. Er sagt, hey, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ihr werdet Kraft kriegen. Und das wird nicht einfach nur gesagt, um zu sagen, ihr werdet eine schöne Zeit haben oder ein angenehmes Gefühl in eurer Brust oder so, sondern es kommt ein Auftrag. Er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, Kraft vom Himmel, und ihr werdet Zeugen sein für mich. Und zwar überall, bis auf Davos und hoffentlich noch weiter. Das ist der Auftrag, den wir haben. Das finde ich mega, mega entscheidend. Dass Jesus da sagt, ich gebe euch einen Auftrag und das ist er. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und was ein kleiner Fun-Fact ist, für alle, die das spannend finden, das Buch der Apostelgeschichte ist genauso aufgebaut wie der Satz. Also es ist von Jerusalem, Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Das ist da die Karte für die, die das interessiert. Die ganze christliche Missionsgeschichte, das finde ich faszinierend, die fängt da an. Und nachher merkt man, sie müssen fast ein bisschen rausgeschupft werden von Gott. Zuerst kriegen sie den Heiligen Geist und dann geht die Post ab in Jerusalem, wie verrückt. Aber sie haben irgendwie scheinbar noch nicht ganz verstanden, dass es darüber ausgehen sollte. Und dann kommt Judäa dazu und Samarien und auf einmal merken sie, ah, das ist auch für die Heiden, das ist nicht nur für uns Juden. Und dann verbreitet sich es langsam durch die ganze Welt. Und die Apostelgeschichte endet nachher in Rom, wo auch steht, dass dort das Evangelium überall verkündet worden ist. So, das ist das, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Das ist ein Fun Fact. Wenn ihr das mal jemandem erzählen wollt, wie die Apostelgeschichte aufgebaut ist, voilà. Apostelgeschichte 1,8. Das hier, das sind die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sagt. Und ihr kennt garantiert irgendwelche letzten Worte von irgendjemand anderem. Weil wir wissen, die letzten Worte, vor allem wenn jemand weiss, dass es die letzten Worte sind, die sind entscheidend. Dann sagt man nicht einfach nur, oh, gießt noch meine Pflanze im Zimmer. Das ist nicht wichtig. Man bringt dann noch die letzten wichtigen Sachen auf den Punkt. Und Jesus hat ihnen das gesagt. Und darum möchten wir uns ernsthaft fragen, was Jesus denn eigentlich mit dem wollte sagen, als er das gesagt hat. Was bedeutet es denn, dass wir Zeugen sein sollen? Jeder, der schon mal einen Krimi gesehen hat, was wahrscheinlich fast jeder da drinnen ist, der weiss, dass Zeugen immer wieder sehr, sehr wichtig sind. Weil Zeugen braucht man, dass sie von dem erzählen, was sie gesehen haben. Dass man wirklich sagen kann, was da vorgefallen ist. Also es ist jemand, der beobachtet oder was er miterlebt hat und nachher von dem erzählt. Und die Jünger sind aufgerufen, genau das Gleiche zu machen. Sie sollen erzählen, wer Jesus ist, was sie gesehen haben an ihm, wer er ist und so weiter. Das ist ihr Auftrag. Das heisst, sie sollen das nicht einfach nur für sich behalten, sondern sie sollen rausgehen und das erzählen. Und es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, wo der Auftrag, ihr werdet meine Zeugen sein, so ein bisschen ausformulierend. Und man redet dort oft von Missionsbefehl. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Es gibt in den verschiedenen Evangelien Missionsbefehle und eben den in der Apostelgeschichte. Mission ganz allgemein. Mission bedeutet eigentlich, dass man einen Auftrag kriegt und dass man so hergeschickt wird. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Mission Impossible geschaut hat. Sie noch nie in das letzte Woche gemacht. Ob es sich gelohnt hat, kann man darüber debattieren. Die laufen immer sehr ähnlich ab. Es gibt da die Hauptperson und irgendwie wird ein Auftrag an die Person hergeleitet. Und zwar von den Vorgesetzten. Und der wird nachher von den Vorgesetzten ausgesendet, um den ganz bestimmten Auftrag zu erfüllen. Es gibt keinen Mission Impossible Film, wo er irgendeinen Auftrag kriegt und nachher geht auf Hawaii surfen. Das passiert nicht. Er hat einen Auftrag und das macht er. Der ganze Film dreht sich nur um das. Der Missionsbefehl ist genau das. Jesus schickt seine Jünger mit einem Auftrag. Und der bekannteste davon, der steht im Matthäus-Evangelium. Die letzten drei Verse, wenn ihr an einer Missionskonferenz sind oder irgendetwas, was mit YWAM zu tun hat, dann hören ihr den auf und runter gerattert. Die drei Verse. Matthäus 28, 18 bis 20. Dort steht, da trat Jesus auf sie zu, das ist die gleiche Situation wie bei der Auffahrt, und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie lehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das ist so der große Missionsbefehl. Und jetzt muss ich euch kurz vorwarnen, wir werden jetzt gerade so Wörter brauchen wie Verb und Partizipien und so. Aber es wird schnell vorbeigehen. Einfach, dass ihr nicht gerade abschalten. Was verratet uns der Text? Ich glaube, um am besten zu sehen, um was es da geht, für unseren Auftrag, müssen wir uns die Verben anschauen. Aber ich habe die schon vormarkiert, dass das ein bisschen geschwinder geht. Es gibt vier Verben, die entscheidend sind. Geht, macht zu Jüngern, taufen und lehren. Ich weiss, für alle Lehrer, es hat noch mehr Verben in dem Text. Das sind die entscheidenden. Ich weiss, es hat noch mehr. Das Hauptverb in dem Satz, das Entscheidende, ist macht zu Jünger. Und die anderen Verben, die unterstützend, partizipialisch, oder sie tun ein bisschen ausformulieren, wie das passieren soll. Also, das Erste, was wir jetzt schon mal von dem daraus nehmen können, ist, der Kernauftrag, den wir kriegen, ist Macht zu Jüngern. Es gibt keins irgendwie vorbei an dem, das ist der Auftrag, der da gegeben wird. Macht zu Jüngern. Finde ich schon mal wichtig, oder? Gut, super. Und nachher ist die Frage, okay, wie startet denn diese Mission? Wie kommt die so ein bisschen ins Rollen? Und dort ist die Antwort auf das erste Verb, das vorkommt, geht. Ohne, dass wir gehen, dass es irgendwie eine Veränderung gibt, wenn wir einfach nur dort bleiben, wo wir sind und wo es bequem ist und so, dann machen wir keine Jünger. Das muss ich euch allen nicht erklären, das wissen wir. Dann passiert nicht sehr viel. Sondern es braucht irgendwo eine Offenheit zum Gehen, zum etwas machen. Das kann ganz konkret geografisch sein, wie in der Apostelgeschichte, wo es in neue Länder gehen, das passiert auch heute noch, in neue Regionen, zu neuen Völkergruppen und so weiter. Oder es kann einfach ein offen sein und auf jemanden zugehen sein oder so. Oder auf einen Freund zugehen. Es muss nicht immer ein Wildfremder auf der Straße sein. Aber wir müssen gehen. Der Gerhard Meyer, das ist ein neutestamentlicher Lehrer, ein Theologe, der bringt das super auf den Punkt. Und er sagt das da: Eine Kirche, die nicht mehr geht, ist verurteilt zur Erstarrung, vielleicht zum Tode. Das Urbild ist der menschensuchende Gott, der kommt, um Verirrte zu suchen und Verlorene zu erlösen. Also er sagt, wenn eine Kirche, wenn eine Gruppe von Christen nicht mehr offen ist zum Gehen, sondern einfach nur noch zurückgezogen in ihrem Kämmerli lebt, die ist verurteilt zur Erstarrung oder sogar zum Tod. Der zweite Satz, den finde ich fast noch faszinierender, wenn ich ehrlich bin. Und zwar steht dort, der Anfang von der ganzen Missionsbewegung, der ist nicht beim Paulus oder beim Petrus oder so, sondern es ist bei Gott selber. Gott selber ist der, der die christliche Mission oder die Weltmission wirklich angefangen hat. Weil wir sind die verirrten Menschen. Wir alle sind so gewesen. Und er hat gesagt, ich bleibe nicht einfach bei mir und warte, bis sie irgendwie alles mal abhöckeln, dass sie zu mir kommen können, sondern ich gehe und mache zu Jünger. Und das ist unser Auftrag. Das finde ich cool, oder? Das, was unser Auftrag ist, das ist nicht einfach nur irgendein Konzept oder so, sondern es ist das, was Gott selber immer wieder macht. Und unsere Einstellung, das hat mir geholfen, unsere Einstellung sollte weniger sein, komm und schau, sondern geh und erzähl. Das finde ich, das hilft mir, so die kurzen, prägnanten Sätze. Nicht komm und sieh, sondern geh und erklär. Oder sagt man, verkünde oder was auch immer. Und wenn ich das sage, dann meine ich mit dem nicht, geh und klöpfe jemandem das Evangelium um die Ohren. Oder zwingt das jemandem auf oder so. Natürlich, wenn du heute da bist und du bist nicht mit Jesus unterwegs oder ihr Leute kennen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, jeder muss sich schlussendlich aus freiem Stück selber entscheiden. Es bringt nichts, wenn wir da jemanden zwingen. Das wissen wir, glaube ich. Aber dass die Nachricht zu ihnen geht, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Die Botschaft von Jesus, die soll rausgehen und die Aufgabe dabei ist, dass es Jünger daraus gibt. Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt ein Jünger? Weil ein Jünger, das hört man in der Kirche und in der Kleingruppe, hört man das sehr oft und sonst eigentlich nie, außer als Komparativ. Das wäre ein Witz gewesen. Ist gleich. dass wir jetzt da nicht ein riesiges Fass offen machen und allzu technisch werden, mit was ist ein Jünger und wie genau kann das passieren und so weiter. Ich hoffe übrigens, dass wir das irgendwann wirklich noch tiefer anschauen können, weil ich glaube, es ist mega, mega wichtig. Aber dass wir das jetzt gerade nicht machen müssen, kann man eigentlich so sagen, das Konzept von einem Lehrling kommt eigentlich sehr nahe an die Idee von einem Jünger daher. Außer dass es bei einem Lehrling vor allem um das Berufliche geht und bei einem Jünger geht es um das ganze Leben. Aber es geht eigentlich darum, dass, dass jemand genommen wird, der keine Ahnung hat, eigentlich. Und dem werden Sachen beigebracht. Und zuerst ist sehr wenig selbstständig. Und nachher immer mehr eigentlich sollte da Selbstständigkeit reinkommen. Das ist eigentlich Jüngerschaft. Und ich glaube, da haben wir, je nachdem, wo ihr aufgewachsen seid und wie ihr das erlebt habt, haben wir mehr oder weniger Herausforderungen. Wir haben das im Impact-Team, besprechen wir das eigentlich immer wieder. So, wie machen wir das, dass wir mit jungen Leuten unterwegs sind und sie jüngerschaftlich begleiten? Und ich glaube, die grosse Herausforderung ist, dass es viele von uns selber nie wirklich erlebt haben. Und das muss man nicht schönreden. Viele von uns haben das vielleicht nie so erlebt. Vielleicht auch schon, dann Halleluja. Aber dann sind wir vor der Schwierigkeit, dass wir eigentlich etwas sollten ausleben und sollten praktizieren, wo wir selber gar nicht wissen, wie ist das eigentlich? Was gehört da eigentlich alles dazu? Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, wo wir damit ringen und einen Weg finden miteinander, wie kann das ganz konkret aussehen. Das möchte ich gar nicht einfach von da oben auf euch abbrechen, weil das würde wahrscheinlich gar nicht so viel bringen. Ich glaube, das muss miteinander passieren und da müssen wir und können wir voneinander lernen. Bin ich überzeugt. Genau. Jetzt zum Futter nicht überladen. Was wir weiter noch sehen in diesem Text, ist, dass sie taufen sollen. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Was, Klammer auf, sehr cool ist, dass Jesus das so formuliert. So Dreieinigkeit im Matthäus-Evangelium finde ich faszinierend. Klammer zu. Das Taufen, das deutet darauf hin, dass da Buß und Vergebung rum ist. Dass Leute merken, hey, ich möchte wirklich ganz zu dem Jesus gehören und das, was war, ist, ablecken. Und die Taufe ist ganz ein entscheidender Schritt im Leben eines Christen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Das Zweite, was da in dem Bibeltext noch vorkommt, ist, wir sollen sie lehren, alles zu befolgen, was Jesus geboten hat. Das ist eine Mammutaufgabe. Und das zeigt uns zwei Sachen. Erstens, Jesus will nicht, dass wir einfach nur Bekehrte sind und bei dem bleibt es nachher, sondern er will, dass wir so lernen zu leben, wie er es vorgelebt hat und wie er gesagt hat, wir sollen. Das ist das Erste, was wir lernen. Das Zweite, was wir lernen, ist, jünger wird man nicht über Nacht. Das ist ein ganz langer Prozess. Und das ist auch gut so. Und dort wird es Ups und Downs drin haben, aber das braucht es. Das braucht es unbedingt. Jesus will mehr als einfach nur Leute, die mal das Gebet gebetet haben, sondern er will eigentlich Lehrlinge, die dazulernen und selbstständiger werden und irgendwann zu Ausbildner werden, dass es nachher immer so weitergeht. Und auch da, das ist wieder das Coole, es geht nicht darum, dass es einen akademischen Abschluss oder irgendwie so etwas braucht, sondern mit Leuten unterwegs sein und die begleiten und ihnen sagen, wo sie vielleicht noch nicht im Weg von Jesus laufen, welche Fehler man selber gemacht hat, dass sie vielleicht nicht alles müssen. Und ganz viel, was noch dazugehört, das kann jeder von uns. Das bin ich überzeugt. Das kann jeder von uns. Und jetzt mit all dem, was wir gesagt haben, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mal eine unangenehme Frage stellen und uns fragen, wie sieht das bei uns aus? Bei uns persönlich, bei uns in der Heilsarmee, wie machen wir das? Sind wir da als Gemeinde auf einer guten Richtung unterwegs oder nicht so? Und ich meine das nicht anklagend, irgendwie, aber wir müssen ja einen ehrlichen Blick können auf die Sachen werfen, die gut laufen, aber auch auf die nicht so gut laufen. Und ich will dann nachher, wenn wir dann zur Lobpreiszeit kommen, auch, dass wir uns wirklich da Zeit nehmen und überlegen, hey, wie sieht das bei mir aus? Lebe ich das oder lebe ich das nicht? Gibt es vielleicht etwas, wo mir Angst macht oder so? Weil ich glaube, es sind ganz wichtige Themen, die wir jetzt da heute am Anschauen sind. Und wir schauen die auch im Korat an, weil wir uns fragen sind, hey, in welche Richtung sollen wir gehen als Gemeinde? Und ich bin auch mega dankbar, wenn ihr verteilt sind für den Korat bettend. Dass wir in diesem Prozess gute Entscheidungen treffen können. Weil wir wollen den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, den wollen wir wirklich ausleben. Und da brauchen wir Gottes Hilfe, die hat er uns auch versprochen. Aber im Gebet wird man das wirklich auch bewegen. Darum sind wir euch mega, mega dankbar, wenn ihr das macht. Wir werfen mal einen Blick kurz in den Raum. Auch so, was noch so für Gesichter da sind. Und dass ihr vielleicht noch mal ein bisschen bewegend, falls ihr schon ein bisschen schläfrig geworden sind. Jetzt, ich fände es genial, wenn wir in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten wieder in den Raum reinschauen, wenn es Leute hat, die jetzt noch nicht da sind. Und Leute, die Jesus jetzt noch nicht kennen. Und ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube wirklich, dass Leute können zum Glauben kommen, auch in Davos. Das ist etwas von der Hauptsache, die mich motiviert hat am Titusbrief. Der David hat es vor ein paar Wochen super auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich glaube, dass Davos auch kein hoffnungsvoller Fall ist. Egal wie hart das der Boden vielleicht ist oder so. Sondern das Evangelium ist Gottes Kraft. Und an das glaube ich. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt noch zwei andere Gründe, wieso ich motiviert bin und glaube, dass das passieren kann in dieser Gemeinde und in allen anderen Gemeinden. Erstens, die Bibel sagt immer wieder, dass unser Vater, dass er wette, dass Leute gerettet werden. Das sind doch gute Aussichten. Und dass er dort uns Versprechen gegeben hat, dass er immer bei uns sein wird, bis ans Ende der Tage. Das finde ich genial. Und er hat sich das Baumaterial hier, also uns, hat er sich ja ausgesucht. Und er weiß, wie er mit dir arbeiten muss. Einer der besten Sätze, die ich gehört habe, der mich so ermutigt hat, war, wo Gott dich berufen hat, hat er deine Dummheit schon einkalkuliert. Das finde ich so etwas von beruhigend. Ich meine, das ist ein Stück weit als Witz. Aber ich glaube wirklich, das ist so schön zu wissen. Gott hat nicht dich berufen, weil er denkt, ich glaube, der könnte es perfekt auf die Reihe kriegen. Er hat gewusst, dass wir das nicht schaffen. Aber jeder von uns da drinnen bin ich überzeugt, dass dieser Auftrag für uns gemeint ist. Und wir können das nicht allein, wir können das mit Gott und miteinander. Ich glaube, dort wird Gott uns brauchen. Und das andere ist eben die unglaublichen Versprechen, die Gott uns gibt. Und das sind jetzt nur zwei Bibelstellen, die wir anschauen. Das eine Versprechen ist, dass er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende dieser Zeit. Das sollte uns Mut machen. Und das sind so kosmische Begriffe, aber wenn wir uns das in konkreten Situationen vorstellen, wenn wir uns daran erinnern und sagen, hey, Gott ist alle Macht und alle Autorität gegeben, das sollte uns Mut machen. Da dürfen wir daran festheben. Und jetzt noch ein letzter Gedanke und nachher kommen wir in eine Worship-Zeit und auch noch nachher in eine gemeinsame Gebetszeit. Das Ermutigen an Auffahrt finde ich, dass es eben nicht einfach nur darum geht, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Natürlich ist das sehr zentral. Aber in dem Text, den wir angeschaut haben, dort erscheinen nach der Auffahrt von Jesus erscheinen zwei Männer. Und die sagen zu den Jüngern, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Und es ist mal gesagt worden, dass wenn wir unsere Vergangenheit nicht kennen, dann wissen wir nicht, wer wir sind. Und wenn wir unsere Zukunft nicht kennen, dann haben wir keine Hoffnung, um etwas mit dem Jetzt zu machen. Und das ist unsere Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Er ist jetzt an der Seite vom Vater und er regiert. Ihm ist alle Macht gegeben worden, auf Erde und im Himmel. Und er wird wiederkommen. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht. Und bis dann ist unser Auftrag, dass wir Jünger machen sollen. Und das kann jeder von uns. Wir werden es nicht perfekt machen, aber das ist auch gar nicht die Erwartung. Aber wir werden Jesus gross machen und ich wünsche mir so, dass in Davos Leute zum Glauben kommen können. Und ich weiss, dass der Vater sich das auch wünscht. Er will, dass Leute gerettet werden. Und darum möchten wir jetzt, ihr dürft so schon raufkommen, nehmen wir uns doch einfach ein paar Minuten, nachdem ich gebetet habe, und fragen wir einfach ganz ehrlich, ohne irgendetwas vorzuspielen oder irgendwie besser da zu stehen, als wir vielleicht sind, aber auch ohne schlechtes Gewissen, fragen wir Gott, wie sieht das bei mir aus? Lebe ich diesen Auftrag? Und wenn nicht, gibt es einen Grund, warum ich den vielleicht nicht lebe? Gibt es irgendetwas, was mir Angst macht? Und dann bringen wir das vorhin. Ihr könnt miteinander beten nachher auch. Ihr dürft das auch allein machen. Aber bringen wir das vor Gott. Und ich bin mir sicher, dass er uns dort helfen wird. Ich werde jetzt gerade noch beten. Vater im Himmel, du bist im Himmel und dir ist alle Autorität gegeben, im Himmel, aber auch auf der Erde. Und du hast uns deinen Geist geschickt. Und der gibt uns Kraft und wir sollen mit dem Zeugen sein, von dem, wer du bist und was du tust und was für eine Hoffnung du auch bist. Und ich bitte dich einfach, dass wir da ganz unkompliziert und unbürokratisch dürfen diesen Auftrag wahrnehmen und dürfen sehen, einfach wie du durch uns und in uns am Arbeiten bist. Herr, ich bitte dich für die Stadt, für die Leute hier in Davos, in Klosters und überall in dieser Umgebung, dass du einfach wirklich Leute zu dir herziehst. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, Herr, dass wenn wir ja, das angehen, das Thema Jüngerschaft, wo irgendwie ja, so schwierig greifbar ist, vor allem wenn wir es selber nicht erlebt haben, dass du dort uns einfach Weisheit gibst und ganz konkret zeigst, wie wir die Sachen angehen können. Du bist so ein guter Gott und du willst, dass Leute dich kennenlernen und wir werden uns an dem festheben. Und wir danken dir, dass wir wissen können, dass du wiederkommst. Und zwar als der, der alle Autoritäten, alle Macht hat. Wir preisen dich, Herr, du bist so gut zu uns. Amen.